SWR 2 Leben.
Ungeduld führt schneller zum falschen Ziel. Warren Buffett, amerikanischer Unternehmer. Was übers Knie gebrochen wird, geht meistens kaputt. Polnisches Sprichwort.
Sei nicht so ungeduldig, schimpfte meine Mutter, wenn sie mir morgens die Zöpfe flocht und ich nicht stillhielt. Zuverlässig wurde sie ungeduldig mit meiner Ungeduld, zog beim Flechten ärgerlich am Zopf, um mich in Position zu halten. Ich sei ein Wildfang gewesen, mit ständig blutenden Knien, erzählte meine Mutter später. Der sprichwörtliche Geduldsfaden riss mir schnell, zum Beispiel, wenn der Faden nicht durch das Nadelöhr wollte. Mit Geduld und Spucke, von wegen. Und die Häkelliesel, was für eine Qual, bis da endlich unten ein gehäkelter Zopf sichtbar wurde. Geduld, so steht im Lexikon, ist das
ruhige und beherrschte Ertragen von etwas, was unangenehm ist oder sehr lange dauert.
Geduld, die Tugend der Engel und Heiligen. Aber war das nicht in einer völlig anderen Zeit, als sie so hoch gehandelt wurde? Der Soziologe Manfred Brisching hat ein Buch über postmoderne Tugenden geschrieben, mit einem dicken Fragezeichen hinter dem Titel.
Heute ist eine Spaß- und Erlebnisgesellschaft gängig. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass es schon auch wieder das Entstehen neuer Tugenden gibt. Es geht um solche Kategorien wie Gelassenheit, um Ruhe, mit sich einig sein, auch nicht permanent gegen die Welt ankämpfen, sondern in gewissem Sinne auch geschehen lassen. Also das richtige Maß ist es jeweils. Und das steckt gerade in diesem Begriff der Geduld sehr schön drinnen.
Wie aber lerne ich das richtige Maß? Wann und wie entwickelt sich die Fähigkeit zur Geduld? Der Verhaltensökonom Matthias Sutter hat seine Studien in dem Buch »Die Entdeckung der Geduld – Ausdauer schlägt Talent« veröffentlicht. Er ist Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Innsbruck und ist mir per Computer zugeschaltet. Sind Sie ein geduldiger Mensch, Herr Sutter?
Also ich würde Ihnen antworten, ich bin ein sehr, sehr ausdauernder Mensch. Das muss man als Forscher auch sein, weil viele der Forschungsprojekte jahrelang dauern, bis man sie zu einem spannenden, guten Abschluss bringt. Es gibt aber auch Momente, wo ich ungeduldig sein kann, also beim Zusammenbauen von IKEA-Kästen zum Beispiel, wenn ich den Eindruck mal wieder hätte, es würde etwas fehlen, aber es hat noch nie etwas gefehlt.
Ausdauer schlägt Talent. Ein interessanter Buchtitel. Also jemand, der viel Geduld und wenig Intelligenz hat, kann es im Leben ähnlich weit bringen wie jemand mit viel Intelligenz und wenig Geduld. Zumindest aus volkswirtschaftlicher Perspektive.
Jede Investition ist nichts anderes, das was ein Ökonom als Geduld bezeichnet. Nämlich, ich verzichte heute auf etwas, lege jetzt Geld damit in irgendeine hoffentlich produktive Tätigkeit an, um morgen mehr zu haben. Selbiges gilt für Bildungsentscheidungen, sodass dieses Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft etwas ist, was ganz fundamental in jedem Wirtschaftsprozess eine Bedeutung hat.
Geduld bzw. Beharrlichkeit pusht uns also zum Erfolg. Worauf stützen sich diese Erkenntnisse? Wie kann man Geduld denn mit wissenschaftlichem Besteck messen?
Also am allereinfachsten kann man es folgendermaßen machen, indem man beispielsweise, was wir viele Jahre lang gemacht haben, junge Menschen vor die Wahl stellt, willst du heute 10 Euro haben oder in einem Monat 11 Euro? Und was uns wirklich wahnsinnig verblüfft hat, ist bereits diese ganz, ganz einfache Messung von Geduld, wenn es jetzt um finanzielle Fragestellungen geht, sehr interessant zusammenhängt mit anderen Dingen. Also Leute, die weniger, Jugendliche insbesondere, die weniger wahrscheinlich warten auf einen größeren Betrag in der Zukunft, sind die, die eher rauchen, eher Alkohol konsumieren, weniger Geld von ihrem Taschengeld sparen, weniger wahrscheinlich eine weiterführende Ausbildung später mal antreten.
Jetzt mischt sich eine Katze ein in unser Gespräch. Der Hauskater des Forschers.
So, Moment, lieber Kater, jetzt musst du weg. Entschuldige, ja, das rennt aber auf meinen Computer rauf. Unglaublich. Nein, 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 das geht jetzt nicht.
Katzen, diese ach so geduldigen Wesen, die ewig warten können, um dann blitzschnell zum Jagderfolg zu kommen. Die aber gar nicht geduldig sind, wenn sie sich durch irgendetwas in ihrer Freiheit beschränkt fühlen. Aber zurück zur Frage, wie kann ich als Kind lernen, Geduld zu üben? Mit Szenariotechniken im Schulunterricht, erklärt Matthias Sutter und gibt ein Beispiel. Ich kann ein halbes Jahr auf ein Fahrrad sparen, um schneller und leichter zur Schule zu kommen. Oder ich gebe mein Taschengeld aus, habe kein Fahrrad, dafür einen mühsameren Schulweg.
Die Szenariotechnik sagt jetzt Folgendes. Stell dir mal vor, das halbe Jahr ist vorbei und stell dir die zwei möglichen Wege vor, die du gehen hättest können. Schreib doch mal zusammen, wie du diese beiden Möglichkeiten einschätzt. Und das hilft beim Schärfen, beim Abwägen von Gegenwart und Zukunft. Da passt sehr, sehr gut ein afrikanisches Sprichwort dazu. Geduld ist ein Baum mit bitteren Wurzeln, der süße Früchte trägt.
Der chinesische Gong ruft zum Seminar in den Kursraum. Ich bin nach München gereist, um den Treffpunkt Abenteuerphilosophie kennenzulernen. Die Mitglieder nennen sich praktizierende Philosophen. Das hat mich neugierig gemacht. Werte und Tugenden, wie beispielsweise Geduld, stehen hier auf dem Prüfstand. Nach ihrem Arbeitsalltag kommen sie hier zusammen, eine rund 20-köpfige Gruppe von jung bis alt, um zu denken und auch gemeinsam zu kochen und zu essen. Der Bildungsberater, die Kindergärtnerin, die Managerin, der Finanzmarktdienstleister und eine ehemalige Schaufensterdekorateurin. Wie praktizieren Sie Geduld?
Als Abenteuerphilosoph, da bin ich auch geduldig. Ja. Mittlerweile immer mehr, weil man merkt, manche Dinge kann man an sich verändern. Manchmal braucht man sehr viel Geduld mit sich selbst und auch mit den anderen.
Zum Beispiel, ich arbeite im Kindergarten, bin Erzieherin und da braucht man sehr viel Geduld. Und da gelingt es mir oft ganz gut. Und die Kinder brauchen oft einfach Zeit. Alleine, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass die Kinder irgendwann lernen zu laufen. So. Und die brauchen da einfach Zeit, um die ganze Muskulatur und alles aufzubauen, dass es dann irgendwann gelingt.
Also vom Wesen her bin ich ein eher ungeduldiger Mensch. Und durch meine zweijährige Tochter bin ich am mehr geduldiger werden. Nämlich, weil für Kinder ist der Weg das Ziel. Und die sehen dann auch am Wegesrand ein kleines Blümchen. Und das ist das Geschenk der Geduld. Wenn man wirklich langsam durchs Leben geht, der Weg ist das Ziel, dann sieht man ganz andere Dinge und ist man ganz anders aufmerksam. Und das finde ich sehr schön.
Eine schwarz gekleidete ältere Dame geht bedächtig den Gang entlang Richtung Seminarraum. Sie stellt sich als Marion vor. Früher hat sie Schaufenster gestaltet, mit Materialien experimentiert. Heute interessiert sie sich für Experimente im Kopf.
Ich bin 76 und da ist man mit manchen Sachen ungeduldig und da muss man aufpassen. Wir wollen ja miteinander gut auskommen und dazu gehört Geduld, Liebe und Geduld. Und das Wollen, der Wille, miteinander zurechtzukommen. Ne? Immer wieder. Das üben wir jeden Tag.
Ein Duft von Lilien zieht durch die Räume von Treffpunkt Philosophie. Petersilienwurzeln liegen auf der Kochtheke. In der Bibliothek treffe ich Gudrun Gutdeutsch. Sie leitet den Münchner Verein, der unter dem Dachverband Neu-Akropolis weltweit aktiv ist.
Ich bin geduldig und ungeduldig. Von meinem Wesen her bin ich so ein Mensch, der anpackt, ein Mensch, der sich schnell bewegt. Ich war Sportlerin, ich liebe die Geschwindigkeit und so weiter. Und trotzdem muss ich sagen, in der Hinsicht, dass ich durch meinen philosophischen Weg tatsächlich gelernt habe, viel geduldiger zu sein.
Gudrun Gutdeutsch ist beruflich Pädagogin, keine studierte Philosophin. Sie gibt Workshops und Kurse in praktischer Philosophie.
Also die praktische Philosophie besteht darin, dass man die Lehren, die Erkenntnisse, die Veröffentlichungen von Philosophen aus allen Kulturen und Epochen immer wieder untersucht und schaut, was kann ich davon in meinen Alltag mitnehmen.
Jetzt einmal praktisch gedacht. Ich stehe an der Supermarktkasse in der Warteschlange und ärgere mich über die vollen Einkaufswagen vor mir.
Wir haben insgesamt in unserer Kultur das Gefühl, dass wir zu wenig Zeit haben und insgesamt eine, ich würde mal sagen, Philosophie des Mangels. Also alles fehlt uns. Ja, wir brauchen immer mehr Geld, wir brauchen immer mehr Zeit, wir wollen von allem immer mehr und immer schneller haben. Das ist eine Haltung, die sich eingebürgert hat.
Und die auch immer weiter genährt wird. Die Dauer der Zustellung eines Pakets ist exakt kalkuliert und im Internet verfolgbar. Lieferbares Essen ist rund um die Uhr verfügbar. Mediatheken bieten Filmserien an, noch bevor sie im Fernsehen ausgestrahlt werden. Spontan sein gilt als kreativ und wird belohnt, beispielsweise mit einem Schnäppchen.
Wozu und warum? Das ist immer die große Frage. Und dann fange ich an, eben mir kleine Übungen vorzunehmen. Wie zum Beispiel an der Supermarktkasse zu sagen, okay, wunderbar, ich atme jetzt einfach nur tief und beobachte die Menschen. Oder ich denke an irgendetwas, eine sehr schöne Erinnerung, die mich glücklich macht und entspannt. Und so kann ich diese scheinbare unnütze Wartezeit für eine, ja, für ein inneres Aufladen benutzen.
Ich habe es probiert. Es funktioniert.
Eine Tugend zu entwickeln, wie zum Beispiel die Geduld oder Verständnis oder Mut, das alles kann man genauso üben und lernen wie jedes Instrument oder wie jeden Sport. Nur man muss eher durch Selbstbeobachtung und Reflexion arbeiten.
Der größte Lehrmeister in Sachen Geduld war und ist mein Garten. Ich erinnere mich an den Garten meiner Kindheit. Als er verkauft wurde, nahm ich von jedem Baum und Strauch, von jeder Staude ein Blatt, eine Blüte, eine Frucht oder einen Samen mit, bewahrte sie in einer Schachtel auf. Sie überstand alle Umzüge. Als ich Jahrzehnte später mit meinem Mann aus der Großstadt aufs Land zog, vergrub ich das vertrocknete Knäuel aus Pflanzenresten in der Erde. Jetzt warte ich geduldig, ob noch ein Samen aufgeht. Eine Zeitkapsel der Erinnerung, die, wer weiß, vielleicht noch lebendige Form annimmt. Vor einigen Jahren hatte ich das Glück, die Schriftstellerin Barbara Frischmuth in ihrem Alpengarten besuchen zu dürfen.
Hier ist das sogenannte Sonnenbeet, so wie ich es immer nenne, nicht? Also das verlängert da hinüber, da ist ein wunderbarer Akanthus, der auch sehr lang gebraucht hat. Und ich wollte schon aufgeben, eben weil ich gedacht habe, es ist ein mediterranes Gewächs und das wird hier nie. Und siehe da, jetzt seit Jahren, also ohne Probleme.
Nicht die Gärtnerin trotzt der Natur einen Garten ab. Nein, der Garten hat sich eine Gärtnerin gefunden, erzählt sie fröhlich. Und zwar eine geduldige. Die Zeit hat da ihren eigenen Auftritt.
Aber es ist für mich auch so eigenartig, wenn ich im Garten arbeite. Erstens vergesse ich die Zeit und zweitens habe ich so das Gefühl, ich denke eigentlich gar nichts, mein Hirn ist ganz leer und trotzdem, wenn ich reinkomme, fällt mir dann ein, was ich da alles gesehen und erlebt und gemacht habe. Aber diese Form von Dabeisein, eben allein der Geruch der Pflanze geht durch mich durch. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass ich zum Beispiel beim Jäten im Frühjahr an den Sämlingen riechen kann, also was da draus wird. Und das ist sehr gut, weil dann lässt man die Dinge, die man haben will, stehen. Und man versteht die Welt besser und man kann irgendwo was tun, was man vorher nicht getan hat. Nicht?
Etwas fliegt einem zu, womit man nicht gerechnet hat. Strategie der Geduld. Das kann ich nur bestätigen. Kornblumen und Kamillesamen, die ich in meinem Garten großzügig ausgestreut hatte, gingen erst ein Jahr später auf. Das Heilkraut Isop suchte sich einfach eine ganz andere Stelle, als ich vorgesehen hatte. Ich begann, den Pflanzen mit ihren Wachstumsphasen immer längere Zeiträume zuzugestehen. Sie durften auch kränkeln, welk aussehen. Ich war geduldig. Sie brauchen eben ihre eigene Zeit. Der koreanisch-deutsche Philosoph Hahn hat 3 Jahre lang einen Garten umgegraben und darüber ein Gartentagebuch geschrieben. Lob der Erde, Reise in den Garten. Für ihn eine ganz neue Zeiterfahrung.
Jede Pflanze hat ihre Eigenzeit. Es ist erstaunlich, dass jede Pflanze ein ausgeprägtes Zeitbewusstsein hat, vielleicht sogar mehr als der Mensch, der heute irgendwie zeitlos, zeitarm geworden ist. Während meiner Arbeit im Garten bin ich zeitreich geworden. Der Garten, für den man arbeitet, gibt viel zurück. Er gibt mir Sein und Zeit. Das ungewisse Warten, die erforderliche Geduld, das langsame Wachstum bringen ein besonderes Zeitgefühl hervor.
Ein afrikanisches Sprichwort sagt:
Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
Wie wahr? Deshalb gibt es einen Pflanzenmarkt für Menschen, die alles gleich fertig haben wollen. Krokusse kann ich blühend kaufen, Erdbeerpflanzen mit roten Früchten, Tomatenstöcke mit Blüte und Frucht. Meine Erfahrung? Tomaten, die ich aus eigenen Samen gezogen habe, sind widerstandsfähiger. Sie kennen schon das Terrain. Folglich habe ich eine reichere Ernte und auch einen besseren Geschmack, wenn ich eigenes Saatgut verwende. Geduldig warte, bis das erste Grün spitzt, vorsichtig pikiere und den zarten Nachwuchs rein- und raustrage, um ihn langsam an die frische Luft zu gewöhnen. Erfolg im Sparbuch des Geschmacks. Ähnlich ist es mit Brot aus einem Sauerteig, der lange rastet, bevor er gebacken wird. Es schmeckt einfach besser und ist bekömmlicher.
Die natürlichen Gegebenheiten muss man nutzen, was die Natur uns vorgibt, weil das alles Zeit braucht. So wie ein Kind einen Monat braucht, dass es fertig ist, wenn es auf die Welt kommt, so braucht der Sauerteig 72 Stunden nur fürs Anstellgut.
Anstellgut, das ist einfach der Grundsauerteig.
Und dann weitere 12 Stunden, dass er dann ein Sauerteig ist.
84 Stunden insgesamt für den angesetzten Roggensauerteig. Die beste Zutat für unser Brot ist Zeit, erzählt Fritz Potocznik, ein wahrer Meister seines Handwerks. Ich besuche ihn in seiner Backstube, die er im ehemaligen Kuhstall eines Bauernhofs im österreichischen Waldviertel eingerichtet hat.
Der konventionelle Bäcker stellt das Semmel her in 72, 75 Minuten. Von Mischen bis zum Auspacken. Das kann man essen. Aber man hat dann Blähungen. Weil es gibt dann diese sogenannten Foodmeds. Das sind Schalenteile, die eben Zeit brauchen, um aufzuspalten. So, wenn ich das nicht habe, macht es die Magensäure. Und dann habe ich Blähungen. Weil alles seine Zeit braucht. Unser Semmel dauert 7 Stunden. So,
bitte sehr. Fritz Potocznik zeigt mir den Kühlraum, wo seine Teigschätze bei 3 Grad ruhen. Bis 1500 Kilo pro Tag. Das ergibt ungefähr 1000 Brote aus Weizen, Roggen, Dinkel, Mais, Buchweizen und Waldstaude, ein Waldviertler Urgetreide. Die Mitte der 60 hat der Bäckermeister längst überschritten und seine Brotteigknetmaschinen sind so alt wie er, bis auf eine, die ist erst 45 Jahre alt. Sie haben keinen Deckel, denn die Atmosphäre in der Backstube soll sich mit dem Teig vermählen.
Weil da sind wichtige Enzyme in der Luft, in der Atmosphäre, da sind wilde Hefen drinnen und das brauche ich. Wir haben auch kein Radio, ist bei mir verbönt, weil ich höre den Teig. Wenn der Teig fertig wird, höre ich ihn. Er fängt zum Blasen an und dann weiß ich, aha, jetzt geht es noch 2 Minuten und dann ist der Teig fertig. Ja.
Der Teig ist ein lebendiges Wesen, erklärt mir der Bäcker. So wie das unbehandelte Korn und das Mehl, wenn ihm ein langer Atem zugestanden, es in vielen Durchgängen langsam gemahlen wird und nicht mit Ascorbinsäure haltbar gemacht wird.
Die Mehle, die was heute in der Regel verarbeitet werden, sind tote Mehle. Ja, warum sage ich das? Weil sobald ich Ascorbinsäure oder Rohrkirsche reingibt, ist das Mehl tot. Es kann nicht mehr so arbeiten, wie es natürlich arbeiten würde. Auch in der Mühle haben wir dort 6, 7, 8, 10 bis zu 12 Weizenstühle, um das Getreide nicht zu erwärmen. Sobald ich das zu hoch erwärme, verbrenne ich die Gluten und damit das Mehl kaputt.
Tagelang könnte Fritz Potocznik über seine Backkunst sprechen. Während ich ihm zuhöre, umgeben von knusprigen Brotlaiben, sie sind auch doppelt gebacken, denke ich mir, im Grunde ist das Geheimnis der Geduld die Liebe. Die Liebe zum Gegenüber, die Liebe zu dem, was man gerade tut.
Weil es einfach mein Leben ist, es ist ein hartes Leben. Also, du stehst in der Nacht auf, du hast einen komplett anderen Lebensrhythmus. Und es stimmt schon, dass die Bäcker ein bisschen verrückt sind, aber das stört mich nicht. Ich bin das gern. Weil ich will eins sagen, du hast jeden Tag ein neues Spiel und du mischst einen Teig an. Und wenn du fertig bist, gehst du raus und dann schaust du, was du gemacht hast. Du gehst raus und du schaust an und das ist deins. Und dann stehen wir oft einmal draußen und dann haben wir nasse Augen, weil wir gesagt haben, hey Alter, cool, super. Das habe ich heute noch und ich bin 52 Jahre Bäcker.
Ja, die Liebe macht geduldig. Die Liebe zum Garten, zur Arbeit, zu Menschen. Mit denen ist es oft am schwierigsten. Angefangen bei mir selbst. Geduld mit mir haben, wenn mir etwas nicht gelingt. Wenn mir die Dinge nicht so glatt von der Hand gehen, wie ich es von mir erwarte. Eine gute Geduldstrainerin war meine Hüftoperation. Das wieder gehen lernen, dem Körper Zeit geben, sich zu regulieren, die Langsamkeit annehmen, die Muskeln trainieren.
Geduld ist aller Schmerzen Arznei. Die Zeit heilt alle Wunden.
Binsenweisheiten über die Kostbarkeit der Zeit. Geduld ist eine Lebenskunst, fasst der Soziologe Manfred Bresching seine Wahrnehmung der alten Tugend zusammen. Mit der Betonung auf Kunst.
Man kann nicht das Nachdenken planen. Man kann auch nur sehr begrenzt Innovationen planen. Da gibt es Einfälle, da gibt es Ideen. Da müssen einem viele Dinge im Kopf herumgehen. Da muss man sich auseinandersetzen. Und dann hat man vielleicht das Glück, dass einem eine Idee kommt, die eine oder andere. Das heißt nicht, dass nicht beides, sowohl die Kunst wie die Wissenschaft, nicht auch regelmäßige Arbeit erfordert, dass es nicht auch harte Arbeit ist. Aber das Eigentliche und das, was das Wesen der Sache ausmacht, das hat denn doch etwas mit dieser Geduld, mit Glück, mit der Gnade, dass einem etwas gelingt, zu tun.
Und so empfinde ich inzwischen gelingende Geduldsmomente als ein Innehalten, das mich selbst in Bewegung hält. Zeit für ein Gedicht von Rainer Maria Rilke.
Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.